Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, die Leiche ist weg. Das war die Erfahrung einiger Jünger. Sie fanden im Grab keine Leiche mehr. Nun, eine Susanne Marie Olsen aus New York behauptet, sie habe den Leichnam von Jesus gefunden. Er liege in dem Rosabal-Grabhäuschen des Islamheiligen Yusu Asaf in Srinagar im pakistanischen Kaschmir. Es bedürfe nur noch einer DNA-Analyse. Das hatte die Frau rechtzeitig den Medien mitgeteilt, gar nicht abgewartet, hatte sie die DNA-Analyse einer anderen pakistanischen Leiche aus Moree Hill Station, in der vermutet sie die sterblichen Überreste der Mutter von Jesus. Und sie ist überzeugt, wenn es zwischen diesen beiden Leichen irgendeine Beziehung gibt, dann handelt es sich zweifelsfrei um Maria und Josef. Die Spekulation sei zu Ende, sagt sie. Ich weiß aber gar nicht, um welche Spekulation es da eigentlich gehen soll. Ich finde, die Auferstehung von Jesus ist bestens bezeugt. Und deshalb lese ich uns den Text vor, der heute der Predigt zugrunde liegt, aus 1. Korinther 15, Vers 1 bis 11. Da spricht der Apostel Paulus: Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Und ich danke dir, du guter Heiland, für dieses Wort, das du uns hier schenkst. Nun öffne es uns und lass es uns zu Herzen gehen. Amen. Ja, ich habe als Pastor und ehemaliger Theologiestudent an diesen Text einige Erinnerungen. Das war mein erstes Proseminar, das ich mitmachte. Und ich hatte mir gesagt, wenn ich schon die historisch-kritischen Methoden alle lernen muss, dann fange ich im Zentrum an und nicht irgendwo am Rand bei irgendwelchen Schlachten aus dem Alten Testament, sondern dann fange ich an bei der Auferstehung Jesu und hatte mir diesen Text ausgesucht. Dann habe ich die Methoden alle ausprobiert, aber es kam immer nur dabei heraus, der Herr ist auferstanden. Ich kriegte immer nur dasselbe heraus und dafür, dass ich immer nur dasselbe herauskriegte, bekam ich dann eine 5. Das war mein Einstieg ins Theologiestudium. Ich fand das nicht ganz so angenehm, auch nicht ganz so nett, wie ich das hier jetzt gerade erzählen kann. Es war schon sehr unangenehm und etwas prickelnd, man konnte schon Pickel kriegen. Ja, eine andere Geschichte, die hat jetzt da mit den Studenten nichts mehr zu tun, da bin ich auch noch weit drüber hinaus. Die 6. Armee, Stalingrad, wir kennen die ganze Geschichte, diese Katastrophe, die sich da ereignet hat. Und dann lautet einer der letzten Funksprüche an das Oberkommando der Wehrmacht. Die Soldaten waren alle eingeschlossen und sie starben und starben und starben. Und dann funkten die Soldaten: Schickt uns Pfarrer mit Bibeln. Schickt uns Pfarrer mit Bibeln. Und da fasst man sich doch an den Kopf. In diese Hölle hinein sollte man noch Leute werfen. Aber die dringende Bitte lag vor. Und nach einigen Stunden stieg ein Flugzeug auf mit einem Arzt, 10 Pastoren und Bibeln. Die sprangen mit Fallschirmen ab. Und da scharten sich die Männer von Stalingrad um sie. Die letzten Vorräte wurden ausgegeben und in den noch heilen Bunkern wurde Abendmahl gehalten. Aber die Bibeln reichte nicht aus für die Zehntausende, die danach verlangten. Und da riss ein Divisionspfarrer seine Bibel auseinander. Blatt für Blatt reichte er es in die ausgestreckten Hände. Dann nehmt. Und als das auch nicht reichte, da wurden die Blätter halbiert. Und jeder Mann bekam ein halbes Blatt. Eine verbürgte Geschichte. Und die zeigt mir, die ist echt. Das ist nicht so unecht wie mein Proseminar, das, von dem ich gerade erzählte. Die ist echt. Im Angesicht des Todes sieht die Welt anders aus. Und im Angesicht des Todes sieht man die Welt mit anderen Augen. Man kommt mit dem Herrn des Lebens, mit dem Herrn der Welt auf Tuchfühlung. Aber Gott möchte nicht erst dann mit uns reden, wenn wir nicht mehr ein noch auswissen, sondern auch in den guten Tagen, die wir haben und die hoffentlich auch noch vor uns liegen. Und deshalb beginnt der Apostel Paulus das, was ich als Predigtext ihm vorgelesen habe, mit den Worten: Ich erinnere euch, ich erinnere euch. Das ist der erste Punkt. Eine notwendige Erinnerung. Denn Paulus erinnert die Christen in Korinth und uns an die Auferstehung, so wie er sie ihnen schon lange vorher gebracht hatte. So wie die Korinther es auch geglaubt hatten. Es sind keine Memoiren, die hier in Umlauf gebracht werden. Die Memoiren von Jesus, wie ich im Grab lag, oder Erinnerung an dunkle Stunden. Sondern es geht darum, dass die Korinther daran erinnert werden sollen, was für sie lebensnotwendig ist. Und was ist das? Nur der lebt, der vergisst auch seine eigene Auferstehung, weil die Auferstehung Jesu und unsere Auferstehung unlösbar miteinander verbunden sind. Niemand von uns wird auferstehen oder in den Himmel kommen, wenn er nicht mit seinem Leben an Jesus Christus, dem Auferstandenen, hängt. Und deshalb ist das so ein wichtiges Kapitel, das der Apostel Paulus hier den Korinthern schreibt. Es geht nicht um irgendetwas. Es geht nicht darum, dass die Korinther wie ein nachlässiger Ehemann den Hochzeitstag vergessen hätten, sondern darum, dass sie in Gefahr stehen, in Gefahr auf Leben und Tod, weil sie die Auferstehung vergessen. Wir brauchen das auch. Man gewöhnt sich so schnell an das Gute. Deshalb brauchen wir das, dass wir erinnert werden. Und so erinnert der Apostel Paulus und sagt, er hat das Evangelium verkündigt, die Korinther haben es angenommen, sie stehen darin und sie werden dadurch selig, wenn sie es behalten. Sonst, sagt er, haben sie umsonst geglaubt. Es geht also nicht darum, dass du irgendwann einmal das Evangelium gehört hast, in der Kirche, im Konfirmandenunterricht, von der Oma, in der Jugendgruppe, bei einer Evangelisation. Es geht nicht einmal darum, dass du das Evangelium für dich vielleicht mal irgendwann angenommen hast, dass du eine Entscheidung für Christus getroffen hast, bei der Konfirmation, bei einer Notsituation, beim Grundkurs des Glaubens, im Gottesdienst, beim seelsorglichen Gespräch oder wo auch immer. Es geht auch nicht darum, dass du äußerlich dazu stehst. Denn das Evangelium ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und die musst du festhalten. Behalten, sagt der Apostel Paulus. Behalten. Dann lebt der Glaube. Dann wirst du immer wieder neu. Und dann merkst du, dass du es mit einem Lebenden zu tun hast und dass Glauben nicht aus einer Totenverehrung besteht. Ich bin ja ab und zu mal in Israel, nächstes Jahr ja wieder 2015. Dann gehen wir selbstverständlich in die Grabeskirche. Das ist nach meinem Dafürhalten der historische Ort, da wo Jesus begraben ist. Aber das ist nett zu sehen alles. Aber dann gehen wir in der Regel auch in das Gartengrab. Da ist ein richtiger kleiner Park mitten in Jerusalem und es ist still. Und es sind verschiedene Stellen, da kann man wunderbar Andacht halten. Und das Grab, ein Grab. Und in dem Grab, da hängt ein Bild. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier. Ich erinnere euch, sagt Paulus, und ich schließe mich an, ich erinnere euch, haltet die Beziehung zu Jesus, dem Lebendigen und Auferstandenen, fest. Lebt darin. Lasst euch nicht von Jesus trennen, durch nichts auf der Welt. Nicht durch neue Geister, noch durch alte Torheiten. Nicht durch Esoterik und Seelenwanderung, noch durch mangelnde Erfahrungen des Glaubens. Behaltet die Beziehung zu dem Auferstandenen. Und die Auferstehungserfahrungen kommen mitten in dieser Todeswelt von alleine nach. Schließlich ist der Glaube nicht das Hirngespinst einiger Verrückter, sondern das Ergebnis einer Tatsache. Nicht das Resultat einer Ideologiekommission, sondern ein Faktum. Ohne Glauben, das ist wie ein Mercedes ohne Motor. Ohne Glauben. Und die Friedhöfe haben das letzte Wort. Ja, was soll das? Dann gibt es keinen Durchbruch in die neue Welt Gottes. Aber diese Bresche hat uns Jesus Christus geschlagen, der auferstandene Sohn Gottes. Die Auferstehung hat nicht am grünen Tisch stattgefunden, sondern im Grab. Und glauben wollte es erst einmal auch keiner, nicht einmal seine Jünger. Aber was ist dann durch die Auferstehung aus ihnen geworden? Der zweite Punkt heißt, ihr Leben ist ein überzeugender Hinweis. Und ich gebrauche dieses Wort Hinweis ganz bewusst. Nach jüdischem Recht war es sogar ein Beweis, sodass nach unserem modernen Wissenschaftsverständnis einige jetzt vielleicht Schwierigkeiten haben, andere nicht, denn die keine Schwierigkeiten jetzt haben, die wissen, dass unsere moderne Wissenschaft auch einmalige Dinge stehen lassen kann und wissen, man kann es nicht immer wiederholen, bis auch der Letzte zugeben muss, es stimmt. Man kann die Auferstehung nicht wiederholen, bis auch der Letzte zugeben muss, es stimmt. Bei der Auferstehung der Toten, dann, wenn wir alle auferstehen werden, dann wird das so oft wiederholt, dass keiner mehr dran vorbei kann. Der Apostel Paulus gebraucht eine Beweiskette, die es in sich hat. Zunächst einmal klingt das nur nach ein paar trockenen Namen. Genauso gut könnte man irgendein Geschichtsbuch aufschlagen. Aber was hat das hiermit zu tun? Hier die Namen. Petrus. Kephas wird er hier genannt, nach der griechischen Schreibweise. Und dann die Zwölf, ist der Begriff für die Zwölf Apostel. Wir waren ja nur noch elf. Denn Judas war abgehauen, hatte Jesus verraten. Und dann die 500, denen Jesus begegnet ist. 500. Jakobus, der Bruder des Herrn. Und dann alle anderen, die mit Jesus gegangen sind. Und dann zum Schluss er selbst, Paulus. Was ist das für eine merkwürdige Beweiskette? Das ist erstens eine juristische Argumentation. Es wird juristisch nachgewiesen. Hier gibt es so und so viele Zeugen, die es selbst erlebt haben, dass Jesus lebt. Die haben ihn als den Auferstandenen gesehen. Das war jüdisches Recht, dass man, um eine Sache glaubhaft zu vertreten, mindestens 2, 3 Zeugen haben musste. Und deshalb werden auch die Frauen hier gar nicht erst erwähnt, denn nach jüdischem Recht hatten nur die Männer Zeugniskraft. So argumentiert der Apostel Paulus. Es sind so viele, die ihn gesehen haben. Und dann sind da sogar noch weitere. Und den 500 ist er auf einmal begegnet, von denen viele noch leben. Und ihr könnt ja hingehen, fragt sie doch, wenn ihr es mir nicht glaubt. Fragt sie doch, viele von ihnen leben doch. Einige sind inzwischen gestorben, aber fragt sie doch. Und so beweist der Apostel Paulus von den Zeugen her, dass Jesus auferstanden ist. Aber das ist eben nicht nur trockene Juristerei. Das ist das Zweite in dieser Namenskette. Was sind das denn für Namen, die er hier nennt? Das ist ein Petrus. Und bei jedem gestandenen Bibelleser klingelt es sofort, Verleugnung. Der hat Jesus verleugnet. Dann die 12, die Apostel. Die Drückeberger, die weggelaufen sind, als es hart auf hart ging, als Jesus gefangen genommen wurde. Und dann die 500. Wo waren die denn, als Jesus gekreuzigt wurde? Von denen hat man ja sonst gar nichts gehört. Dann Jakobus, das war der Halbbruder von Jesus. Und das ist schon schwierig, wenn man einen Halbbruder hat, der gleichzeitig Gott ist. Da hat man erstmal etwas zu ertragen. Und das dann glauben können, Und dann der Apostel Paulus selbst, der von sich sagt, ich bin es nicht wert, Apostel zu heißen. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Was sind das alles für Namen? Das steckt dahinter. Hier werden nicht irgendwelche Supergrößen, irgendwelche Überflieger des Glaubens als Zeugen der Auferstehung angeführt, sondern Leute wie du und ich. Nicht eindeutig besser, nicht eindeutig fähiger, nicht eindeutig religiöser veranlagt. Und wenn diese Leute losgehen und ihr Leben für einen auferstandenen Jesus aufs Spiel setzen, dann kann man sich doch nur fragen, sind die denn verrückt, für eine Einbildung, für eine Halluzination ihr Leben zu lassen? Ist das eine Massenpsychose? Sind sie alle Märtyrer geworden aus was weiß ich was für Gründen, aber bestimmt nicht deshalb, weil sie den lebendigen Herrn gesehen haben? Ist da nicht eine andere Wirklichkeit geschehen? Eine Wirklichkeit, die größer ist, die aus einem verleugnenden Petrus einen Mann macht, der bereit ist, Märtyrer zu werden? Eine Wirklichkeit, die den Jakobus, der als Bruder von Jesus zuerst nicht an ihn glauben konnte, bereit macht, die Gemeinde in Jerusalem zu leiten und Märtyrer zu werden? Und ein Paulus, der ihn bis dahin verfolgt hatte, der die Gemeinde Jesus verfolgt hatte und jetzt selbst zum Verfolgten wird, weil er das Evangelium predigt, überwältigt von dem auferstandenen Herrn. Was für Zeugen! Mit solchen Leuten baut Gott sein Reich. Und das ist mehr als trockene Juristerei. Das ist das Evangelium selbst. Dass vom auferstandenen Christus überwältigte Leute hingehen und diese Welt auf den Kopf stellen. Dass sie bereit sind, ihr eigenes Leben total verändern zu lassen. Der Altvater der modernistischen Theologie, Rudolf Bultmann, hat dieses Kapitel den historisierenden Sündenfall von Paulus genannt. Den historisierenden Sündenfall. Er hat zu viel Historie da reingebracht. Und meint, der Apostel Paulus hätte sich da erheblich vergriffen. Aber das sind keine Fabeln. Das ist kein anderes Evangelium. Sondern das ist das Evangelium der Gnade Gottes mit uns schwachen Menschen, die die Auferstehungswirklichkeit in ihrem Leben bitter nötig haben. Und die wissen dürfen, was dort den ersten Jüngern passiert ist, das kann heute noch genauso passieren. Denn in die Krise der Jünger hinein, als sie alle weggelaufen sind, als sie alle glaubten, es ist vorbei, da kommt Jesus selbst und macht aus verzagten Feiglingen, die sich verkrochen hatten hinter dicken Mauern und fest verschlossenen Türen, handfeste Boten seines Reiches. 515 Menschen nennt der Apostel Paulus hier in diesem Text. 515, das ist schon eine ganze Menge. Ihr Lieben, Ostern ist gefährlich, denn Ostern, die Auferstehung von Jesus, hilft in jedem Fall, in jeder Krise. Aber sie kann auch dein Leben verändern in eine Richtung, von der du vorher nie geglaubt hättest, dass dein Leben diese Wendung nehmen könnte. Und wenn man den Aposteln vorgesagt hätte, was auf sie wartete, bevor sie Jesus als den Auferstandenen kennengelernt hatten, da hätten sie sich vor Angst in die Hosen gemacht und wären sicherlich nicht losgegangen und hätten das Evangelium nicht weitergetragen. Aber wer dem Auferstandenen Jesus begegnet, der weiß, dass er bei ihm gut aufgehoben ist. Der will auch nie wieder etwas anderes haben. Ostern ist gefährlich, wenn man sein altes Leben festhalten will, weil man lieber bei sich selbst bleibt, weil man auch lieber mit seinen eigenen Krisen selbst fertig werden will, weil man lieber in den Löchern der Angst bleibt. Aber keine Sorge, wenn der Apostel Paulus diese Leute als Zeugen der Auferstehung benennt, dann wird damit gleichzeitig Gottes Absicht klar. Ich brauche keine 9x9 gescheiten Leute, um zu beweisen, dass das Evangelium stimmt. Das, sagt Gott, kannst du selbst erfahren. Denn verkorkst als die Apostel konntest du auch nicht sein und kannst du nicht sein. Du kannst, wie sie, zum Zeugen der Auferstehung werden. Damit sind wir beim dritten und beim letzten Punkt. Ein eindeutiges Ergebnis. Seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sagt der Apostel Paulus. Von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. auf Gottes Gnade ist Verlass. Sie arbeitet nicht umsonst. Und Ostern ist mehr als ein paar gefärbte Eier oder ein netter Spaziergang. Ostern heißt, hier ist eine neue Wirklichkeit, die Wirklichkeit Gottes, von der wir keine Ahnung hatten und haben würden, wäre sie nicht in Jesus passiert. Jetzt ist Jesus da und lebt als der Sieger, der den Tod bezwungen hat. Und der kann lebendiger sein als alles andere. Der kann all das bezwingen, was dir in deinem Leben Not macht. Der kann alle deine Schuld wegnehmen, alle deine Sorge. Der kann deine Verletzungen heilen, die du erlitten hast, durch die Schuld anderer. Er kann auch die Verletzungen heilen, die andere durch dich erfahren haben. Dieser auferstandene Herr hat Macht über alles. Denn wer den Tod besiegt hat, der hat alles besiegt. Und wenn es dir vorkommt, du wärst nur eingemauert von Schuld und Resignation und Traurigkeit, ihn konnte der Tod nicht halten. Ihn konnten sie nicht einmauern. Er ist auch heute noch stark genug für deine Mauern. Mögen sie aussehen, wie sie wollen. Die Gnade arbeitet nicht vergeblich. Auf die Gnade ist Verlass. Rudolf Alexander Schröder, unser bremischer Kirchenlieddichter, erzählt, wie er am Sarg eines Freundes stand, mit den nächsten Angehörigen zusammen, und da sagt er, da habe ich die Bibel zur Hand genommen und habe die Auferstehungsgeschichten der Reihe nach vorgelesen. Und da haben wir einen Trost gespürt, so gewaltig und fest, wie kein anderer je hätte sein können. Und der ist mit mir gegangen bis heute und wird, so Gott will, mit mir gehen, bis ans Grab und über das Grab hinaus. Dieser Trost ist in Jesus begründet, in ihm selbst, nicht in einer Idee, nicht in seinen Gedanken, nicht in seiner Lehre, in seiner Person. Deshalb hört genau hin, wenn es heißt, die Sache Jesu geht weiter. Das ist Quatsch. Schlicht und einfach, theologisch 5. Bei Buddha und bei Mohammed, da kann man so reden. Die Sache des Lehrers, Buddha war seine Lehre. Und die Sache Mohammeds, des Propheten, das waren seine Sprüche, die im Koran gesammelt sind. Die leben auch alle ohne den Propheten weiter. Aber die Sache von Jesus ist er. Ganz allein er in Person. Und wenn er im Tod geblieben wäre, dann wäre seine Lehre nichts außer Heuchelei und Wahn und Verführung. Die Frage ist natürlich berechtigt. Würde es die Kirche dann immer noch geben, auch ohne den auferstandenen Herrn? Tja, vielleicht. Wir sehen es ja an vielen Stellen schon. Wir sind besser dran. Wir wissen, dass Jesus lebt. Wir leben von der Mitte her. Und die Mitte ist Jesus. Und seine Gnade arbeitet nicht vergeblich, weil es eine Person ist, die dahinter steht. Und das ist ein eindeutiges Ergebnis. Was dabei herauskommt, wer mit Jesus lebt, der wird es bezeugen. Er lebt und mit ihm auch ich. Seine Gnade an mir ist nicht umsonst. Vor dem Schaufenster einer Kunsthandlung steht ein gut gekleideter Herr und betrachtet ein Kreuzigungsgemälde. Ein kleiner Junge mit schmutzigen Blue Jeans und einem zerrissenen Hemd kommt dazu, stellt sich neben ihn. Der Herr zeigt auf das Bild und fragt den Jungen, weißt du, wer das ist, der da am Kreuz hängt? Oh ja, das ist der Heiland. Und während er sprach, ließen die Augen des Jungen seine Überraschung und sein Bedauern über die Unwissenheit dieses feinen Herrn erkennen. Und dann nach einer Pause fügte er mit offensichtlichem Verlangen, den Fremden aufzuklären, hinzu. Und das daneben, das sind die römischen Soldaten. Und mit einem schweren Seufzer erklärte er, die Frau, die da weint, das ist seine Mutter. Und nach einem weiteren Schweigen fügte er hinzu, sie haben ihn getötet. Gemeinsam standen die zwei schweigend vor dem Gemälde, bis endlich der Herr davonging. Er war noch keinen halben Block weit entfernt. Da hörte er die Stimme des kleinen Jungen, hallo, hallo. Der Mann wandte sich um und sah hinter sich den kleinen Jungen. Ganz außer Atem keuchte der Junge, als er ihn herangekommen war. Ich wollte Ihnen noch sagen, er ist wieder auferstanden. Tja, ob es der kleine Junge gewusst hat oder nicht. Aber nie wieder wird er in seinem Leben eine Nachricht von größerer Wichtigkeit zu überliefern haben. Und nichts kann eine wichtigere Schlagzeile liefern als die, die seine kindlichen Lippen soeben formuliert hatten. Er ist wieder auferstanden. Ich muss zum Schluss noch eine persönliche Geschichte erzählen. Einige wissen ja hier, dass ich in einer Fitnessbude bin, Muckibude. Das war eine Sauna, da gehe ich dann in der Regel auch rein. Da sitzen in der Regel ein paar alte Herren oder gar keiner. Dann war ich da mal wieder drin, da saßen da einige alte Herren und unterhielten sich. Und dann sagte der eine, ich bin jetzt 81 und bald gehe ich durch den Vorhang, dann bin ich auf der anderen Seite des Vorhangs, dann weiß ich endlich, wie es da aussieht. Dann sagte ein anderer dieser Herren dort, es ist aber noch keiner vom Tod zurückgekehrt. Ich dachte, Bernd Bierbaum, dein Stichwort. Dachte ich. Ich sagte aber nichts. Das Gespräch ging dann ganz fix weiter und da fehlte mir der Einstieg. Es war meine Schuld, eindeutig. Ich bin so geknickt nach Hause gekommen, habe mich geschämt, gesagt, du willst Pastor sein. Das muss doch einfach alles so rauskommen und gehen und so. Es kam aber nichts. Ja, ein paar Wochen später bin ich wieder in der Sauna. Da ist dieser 81-Jährige allein. Sagt, jetzt ist die Gelegenheit günstig. Habe ich ihn angesprochen und gesagt, Sie haben mir doch neulich gesagt, Sie gehen demnächst durch den Vorhang und dann wissen Sie, wie es dahinter aussieht. Und dann hat der andere hier gesagt, aber es ist noch keiner vom Tod zurückgekommen. Da muss ich Einspruch einlegen. Es ist einer vom Tod zurückgekommen. Da stutzt er, merkt auf und sagt, was ist los? Sag ich, ja, Jesus, der ist vom Tod zurückgekommen. Jesus. Da kamen wir in ein tiefsinniges Gespräch miteinander. Inzwischen hatte die Sauna sich gefüllt, da hörten einen Haufen Leute noch zu. Ich weiß gar nicht, wer das auch alles jetzt mitgekriegt hat, was da nackt von mir alles als Zeugnis von Jesus erzählt wurde. Aber Sie haben es gehört. Und dann, ein paar Tage später, sehe ich diesen 81-Jährigen wieder. Und dann sagte der, sag mal, du hast doch letztes Mal gesagt, er lebt und du weißt das, dass Jesus lebt. Ich sage, ja, das weiß ich. Du hast gesagt, ich habe gerade eben noch mit ihm geredet. Ja, habe ich, stimmt, gerade eben noch, er lebt doch. Ja, sagt er, also ich habe ja die Bibel vor 50 Jahren schon mal durchgelesen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, aber immerhin, ich lasse es mal so stehen. Also ich will das nochmal. Ja, dann beeil dich mal, viel Zeit hast du ja nicht mehr. Es war ein ganz nettes, ganz offenes Gespräch. Er fragte ihn, hast du denn eine Bibel? Er sagte, nö. Dachte, Westdeutschland, keine Bibel im Haus. Ich sagte, ich bringe dir eine mit. Ja, gut. Als ich das nächste Mal da war, hatte ich eine Bibel mitgebracht. Die hatten wir immer von der Allianz herausgegeben, damals bei Pro Christ. Das war eine schöne Bibel, gute Sprache, mit dem Fahrplan drin, wo man anfangen soll und wie man lesen soll und das alles. Habe ich es ihm gegeben und dann hat es in der Hand und sagt, und was schulde ich dir jetzt? Er schuldete mir gar nichts, habe ich dann gesagt. Und dann freute er sich, nahm die Bibel mit. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Harald hieß er. Aber Harald habe ich nicht gesehen. Ich konnte immer nicht an den Tagen, an denen er konnte und so. Dann war ich da, habe mich da extra freigeschaufelt, damit ich da hin konnte. Und dann war er auch nicht da. Also jetzt kann ich mich nur darauf verlassen, dass Gott zu seinem Wort steht. Dass er das segnet, was dieser Harald jetzt liest. Und wenn das stimmt, dass er da auferstanden ist, dann wird er etwas tun. Aber ich kann mich nur im Glauben darauf verlassen, Herr, tue da jetzt etwas. Sei du der Lebendige und offenbare dich ihm als der Lebendige. Amen. Aber jetzt wollen wir noch dreimal sagen, der Herr ist auferstanden. Ich sage dreimal, der Herr ist auferstanden und ihr antwortet jedes Mal, er ist wahrhaftig auferstanden. Könnt ihr das? Kriegt ihr hin, ne? Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Das stimmt. Das hat die alte Kirche schon genauso bekannt und so bekennen auch wir das. Und jetzt hören wir den Männerchor.